Scheitern für Anfänger. Wir zeigen, wie man hinfällt, aufsteht und es besser macht. Höre immer und überall spannende und noch nie geführte Interviews über das Scheitern auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Ehrlich und ohne Ausreden. Liebe Scheitergemeinde, unser heutiger Gast bei Scheitern für Anfänger ist Frank Thelen, Unternehmer, Tech-Investor und den meisten bekannt als Juror bei der Höhle der Löwen. Ziemlich erfolgreich, oder? Das war aber nicht immer so. Kein guter Schüler, der Loser der Klasse und am Ende flog er sogar vom Gymnasium. Gestört hat ihn das allerdings nicht, schließlich hatte er so mehr Zeit für seine Leidenschaft, dem Skateboarden. Er selbst sagt, so hat er gelernt, wieder aufzustehen, wenn man am Boden liegt. Eine Lehre, die ihn lange begleiten sollte. Sein erstes Unternehmen gründete er mit 18 Jahren, Mitte 20 dann die Pleite. Die Bank fordert 1 Million und Frank Thelen muss wieder zurück ins Elternhaus. Mit 25 steht er vor dem Ruin. Aber was für viele andere das Ende bedeuten würde, ist für ihn der Startschuss für eine beispiellose Karriere. Mein Name ist Maggie Herker und ich spreche heute mit Frank Thelen über den größten Fehler seines Lebens, die Schulzeit, wie er zum Programmieren gekommen ist und was besonders wichtig ist, wenn man scheitert. Wenn du mehr Videos und Interviews zum Thema Scheitern hören willst, dann abonniere den Channel. Dieses Format ist zudem spendenbasiert. Wenn du also möchtest, dass es weiterhin besteht, dann kannst du gerne unter www.patreon.com/maggieherker oder über paypal.me/scheitern eine Spende dalassen, damit wir Equipment und weitere Kosten decken können. Am Ende des Videos verraten wir euch, wie ihr die Autobiografie von Frank Thelen, Startup DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern, gewinnen könnt. Selbstverständlich freue ich mich, wenn du das Video likest, es teilst, aber am Ende folge deinem Herzen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Professional Haircare for You.
Frank, vielen Dank. Wir sind in der Factory Berlin, hier, wo sich kreative Köpfe zusammentun und vieles erarbeiten.
Ja.
Und erstmal herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger. Du hast den perfekten Lebenslauf.
Ja.
Schule, von der Schule geschmissen worden, dann Studium abgebrochen, Anfang 20 1 Million Schulden und bei Mama und Papa wieder eingezogen.
Ja.
Das Scheitern scheint dich zu begleiten.
Ja, also ich bin oft gescheitert, bin auch danach noch öfters gescheitert. Aber bei Do the Document App haben wir 10 Millionen Dollar investiert und standen am Ende des Tages vor einem nicht funktionierenden Produkt, was wir dann nochmal gedreht haben, ein Scanboard, was dann auch sehr erfolgreich geworden ist. Aber ich bin oft gescheitert. Und einmal halt stand ich kurz vor der privaten Insolvenz, weil ich einen saudummen Fehler gemacht habe. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass ich Scheitern nicht cool finde. Mhm. Sondern es gibt ja auch teilweise schon die Tendenz, dass man sagt, hey, Scheitern, dann müssen wir auch eine Party danach machen und so. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ich glaube, wenn man scheitert, sollte man draufschauen, was ist falsch gelaufen, was waren unsere Annahmen, die dann doch nicht gestimmt haben, um fürs nächste Mal zu lernen. Mhm. Aber Scheitern muss eine Option sein. Wenn Scheitern keine Option ist, dann fahre ich geradlinig auf der Strecke und ich traue mich nicht mal mit 350 in die Kurve zu fahren, um was Neues zu entdecken. Und dann ist auf jeden Fall eins klar, dein Unternehmen wird es nicht schaffen. Du musst Scheitern als Option haben, weil nur in diesem Grenzbereich, da entwickelst du dich auch weiter. Beispiel Amazon. Jeff Bezos hat gesehen, das Smartphone kommt. Und hat gesagt, hey, jetzt will ich auch ein Smartphone haben, also ein Fire Phone. Seine Person hat gesagt, ich mache das, keine externen Berater oder sonst was, ich mache das. Und hat mehrere hundert Millionen investiert und ist komplett gescheitert. Daraus hat er aber viel gelernt und am Ende des Tages kamen dann die anderen Produkte, die wir heute alle kennen, erfolgreich raus. Ein DHL zum Beispiel, ein Post in Deutschland, die traut sich nicht so sehr zu scheitern, weil die von Quartal zu Quartal Zahlen liefern muss. Und dann sagt der Vorstand, das kann ich nicht machen. Ich kann ja kein Risiko eingehen und in komplett neue Technologie investieren. Wenn das schief geht, ist das ja weg und das ist ja von meinem Gewinn weg.
Also dieses kurzfristige Denken löst oft aus, dass man sich Sachen nicht traut.
Ja, weil du als öffentliches Unternehmen, also was in der Börse gehandelt ist, immer diese Quartalsberichte hast und dich nicht traust. Du kannst es natürlich wie Elon Musk machen. Dann geht dein Aktienkurs halt rauf und runter. Das ist ihm relativ egal. Und gehst trotzdem ins Risiko. Ja? Aber das erträgt der normale DAX-Konzern nicht. Und deswegen ist da keine Risikobereitschaft. Aber nur Risikobereitschaft ermöglicht es dir, großartige Sachen zu entwickeln. Und deswegen ist Scheitern als Option muss immer möglich sein. Aber wenn gescheitert wird, bitte nicht feiern, sondern reflektieren, was haben wir falsch gemacht.
Ich habe dein Buch gelesen und hier beschreibst du deine Schulzeit auch als erstmal sehr frustrierend. Mhm. Würdest du sagen, lag das daran, weil du noch nicht deine Passion gefunden hast?
Ich glaube, meine Schulzeit war frustrierend, weil ich nicht wusste, wozu ich lerne. Was ist das, also wozu mache ich das alles? Dieses rote Lateinbuch, da gibt es keinen Grund. Aber bei Physik, bei Englisch, bei Chemie, bei anderen Sachen, da gab es ja einen Grund eigentlich, weil man versteht, wie die Welt funktioniert. Aber das wurde mir damals nicht gesagt, aber ich habe nicht zugehört, wozu lerne ich das alles? Und deswegen war ich dann immer in diesem Frontalunterricht, saß da, der Lehrer erzählte, drehte sich um, malte irgendwas an der Kreide und ich habe gedacht, das ist nicht meine Welt. Also ich habe es ohne meinen damaligen Lehrer, ich habe es nicht ertragen. Also es war einfach, du saßt dann da halt, weiß gar nicht, sitzt man da 6 oder 8 Stunden und ich habe einfach nur gesagt, das ist alles nur Scheiße hier, es bringt mir gar nichts. Mhm. Ich glaube, hätte mir jemand ein Flugzeug hingestellt und gesagt, pass auf, wir bauen jetzt hier dieses Flugzeug nach, Maßstab 1 zu 10 und wir müssen lernen, wie fliegt das im Wind, wir müssen lernen, wie funktioniert das Ganze und deswegen müssen wir jetzt die Physik lernen, müssen das lernen und dann hätte ich daran gewusst, wozu, weil am Ende des Schuljahres hätte das Flugzeug geflogen, aber das war nicht der Fall.
Aber war es nicht dein Lehrer, der zu deinem Vater gegangen ist und gesagt hat, der Junge soll der Informatik bitte fernbleiben?
Ja, das war für mich ein großer Niederschlag, weil ich eigentlich Informatikunterricht gerne gemacht habe und mich da, glaube ich, auch aktiv eingebracht habe. Und dann kommt ein Lehrer zu deinen Eltern und sagt, ihr Sohn, also Informatik, das soll er bitte sein lassen. Das ist einfach... Das war sehr unfair, sehr unschön. Aber das erlebt man, glaube ich, öfters in der Schule auch, also wie im normalen Leben. Es gibt halt diese Niederschläge, dass einer irgendwie, man sagt ja in Social Media so Hater, die dich halt dann irgendwie runterziehen. Mhm. Da muss man halt weitermachen, aber gerade da als junges Kind, was noch keinen Erfolg hat, was sehr unsicher ist, was vom Gymnasium geflogen ist und dann gerade die Realschule gemacht hat und das von meinem Vater sozusagen war sehr unschön.
Aber deine Eltern haben dich schon sehr unterstützt, muss man sagen, oder?
Ja, meine Eltern standen immer hinter mir, waren immer so der Fels in der Brandung. Ich musste mir nie Sorgen machen, dass sie bei allen Fehlern, die ich gemacht habe, hinter mir stehen. Aber meine Eltern waren keine Antreiber, dass sie gesagt haben, hey, hier ist das Silicon Valley, hier musst du das machen, irgendwie mein Englisch gefördert hätten oder so. Das kann man auch gar nicht von denen verlangen. Die kommen ja selber auch aus einer anderen Welt. Mhm. Das musste ich mir alles selber arbeiten, aber das wichtigste Element war, dass sie als Eltern, die mich geliebt haben, immer hinter mir standen und mir immer den Rücken gestärkt haben, soweit sie es konnten.
War es nicht auch eine Art fast schon Fehler, der dich zur Informatik gebracht hat, als du den Computer, den dir dein Opa, glaube ich, war es, oder?
Ja, genau.
Geschenkt hat, den hast du formatiert, glaube ich, und dann ging gar nichts mehr, richtig?
Genau, ja. Wir haben einen Computer geschenkt bekommen, weil mein Opa, der war eigentlich Informatiker, aus einer sehr alten Welt mit Lochkarten und so weiter, und hat immer gesagt, ja, da gibt es diese Familie und die braucht jetzt mal einen Computer. Ist er damals zum Wobis gefahren und hat uns so einen alten Computer mit so einem, die waren da so riesen Tower gekauft, das hingestellt. Und dann kam ein Kollege von meinem Vater und hat, glaube ich, der wurde dafür auch bezahlt, das weiß ich nicht, so ein Menü installiert, wenn man dann MS-DOS damals gestartet hat. Dann gab es eine autoexec.bat, das war eine Datei, in der drin stand, welche Applikationen nach dem Booten geladen werden. Und dort hat er ein Menü hinterlegt, wo man dann F1 für Textverarbeitung, F2 für keine Ahnung was drucken konnte. Das war halt damals ein Tagesaufwand. Ja, heutzutage kennen wir es immer noch, wenn wir unser iPhone wechseln, das manchmal nervig ist, aber das hat nichts mit der Dimension zu tun, wie das damals war. Man hat wirklich Disketten stundenlang reingeschoben. Es war hochkomplex, das zu konfigurieren. Das konnten auch sehr wenige Menschen. Und dann war es ein dickes Buch dabei, das hieß MS-DOS 5.0 und das habe ich gelesen und habe einfach das alles gemacht, was da drin stand und dann stand halt da Format C, Doppelpunkt Backslash und was es tut, ist, es formatiert die Festplatte. Mhm. Und das war mir aber nicht, also es war mir nicht klar, was das heißt. Also da war dann auch, vielleicht war das Buch schlecht geschrieben oder es war zu tief in der Nacht und ich habe nicht richtig aufgepasst oder was auch immer. Auf jeden Fall das Ergebnis von so einem Befehl ist, dass die Festplatte wirklich gelöscht ist. Mhm. Und das heißt, es war alles weg. Und dann bin ich halt morgens, es war schon sehr, sehr spät nachts, als mir das passiert ist, bin ich halt irgendwann schlafen gegangen, hab das dann meinen Eltern gesagt, meinem Vater, und gesagt, pass auf, Dad, gestern Abend Folgendes passiert. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich schaue mir das an und ich werde es versuchen zu beheben. Und das hat mich dann halt 2-3 Wochen Zeit gekostet und habe Freunde angerufen, keine Ahnung was. Eines Tages konnte ich es dann wieder installieren. Und ja, somit habe ich das dann, diese Katastrophe mich dazu gebracht, den Computer mehr zu verstehen.
Ich möchte mit dir über den größten Fehler, zumindest bezeichnest du es so im Buch, deines Lebens sprechen. Der Tag, an dem klar war, an dem deine Mutter angerufen hat und gesagt hat, Sohn, wir haben hier einen Brief bekommen von der Sparkasse. Wie ist das abgelaufen und warum ist das passiert?
Also, vor 99, also als die Börse hochging und die erste Technologiewelle kam, die aber leider keine Substanz hatte, haben wir 1,4 Millionen D-Mark Venture Capital bekommen. Darauf haben wir eine AG gegründet, einen Router entwickelt, der lokale Netzwerke mit dem Internet verbunden hat. Und technologisch und vom Produkt her lief es auch ganz gut, aber wir haben die nicht genug verkauft. Und irgendwann war das Venture Capital weg. Und die damals war das Ding, ist egal, wir machen Börsengang, es wird gut, es ist ein guter Tech, ist egal, Vertrieb wird groß und so weiter. Und es war damals sehr, sehr einfach, bei der Bank einen Kredit zu bekommen. Und dann haben wir für 1 Million Euro einen Kredit bekommen, einfach so. Und der war irgendwann auch aufgebraucht. Und dann kam die Bank zu uns und hat gesagt, pass auf, alles super mit dem Kredit, aber damit die Zinsen nicht steigen, müsst ihr jetzt dafür privat bürgen. Das hätte ich gar nicht tun müssen, weil hätte ich gesagt, pass auf, dann macht die Zinsen ein bisschen höher. Mhm. Viel Spaß, aber das ist schon ausgeschöpft, meine ich. Mhm. Mir war es aber total egal. Mir ging es nie ums Geld. Mir ging es immer nur darum, läuft diese Firma. Und wenn der Zinssatz für diese Firma optimiert werden kann, klar unterschreibe ich das. Mir total egal. Und habe halt in diesem Raum einfach für 1 Million Euro unterschrieben. 3 bis 4 Monate später war die AG insolvent. 2000, es gab kein Geld mehr. Das explodiert. Es lag nicht daran, dass die Blase geplatzt ist. Deswegen haben wir kein Venture Capital mehr bekommen. Aber dass das Unternehmen keinen stabilen Cashflow hatte und nicht gut funktioniert hat, lag an mir, beziehungsweise dem Vorstand. Ich war damals nur der technische Vorstand, aber natürlich auch voll in der Verantwortung. Trotzdem, es gab kein Geld mehr. Innerhalb von Tagen oder Wochen, was mir damals auch gar nicht so klar war, weil ich die Börse gar nicht beobachtet hatte, ich habe einfach meine Software gebaut, hat sich der Markt dramatisch geändert. Und die AG ist in die Insolvenz gelaufen und die Bank hat ihre Bürgschaft gezogen. Hat einfach gesagt, ganz normal, also die AG war pleite, dann okay, shit, 1 Million Minus auf dem Konto, wer gibt es dafür einen Bürgen? Oh ja, wahrscheinlich hat sogar damals schon einigermaßen automatisiert irgendein Computer, irgendein Blatt Papier ausgedruckt und das an die Anschrift geschickt, die hinterlegt war, und das war meine Mutter, weil ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte. Und ja, da hat mich meine Mutter angerufen und gesagt, hier, da kam der Brief von der Bank, sag mal so, was ist hier los? Und war halt sehr, sehr aufgebracht, also gar nicht aggressiv mir gegenüber, was sie hätte sein können, sondern einfach aufgebracht, aufgebracht der Situation wegen.
Ja, wie hat sich das angefühlt, nach Hause zu kommen und seine Eltern so zu enttäuschen?
Das war sicherlich einer der größten Niederlagen in meinem Leben, weil meine Eltern sich immer sehr fair, gut, korrekt um mich gekümmert haben. Mhm. Und die meisten meiner Freunde dann so ins Leben gingen und gesagt haben, okay, jetzt habe ich meinen ersten festen Job nach der Ausbildung, ich habe mir meinen ersten gebrauchten Golf gekauft, was auch immer. Mhm. Sind ausgezogen von zu Hause, haben vielleicht mal die Eltern zum Essen eingeladen. Und ich kam nach Hause und habe einfach gesagt, alles, was ich gemacht habe, ist 1 Million Schulden. Und das war richtig tiefgreifend scheiße. Das ist einfach ein Moment, der wo ich auch an meine Grenzen kam, ne? Also menschlich, also das meinen Eltern zuzumuten und das alles. Aber ich habe es ja nicht im Bösen gemacht. Also trotzdem war es mein Fehler, aber ich habe es ja nie, wenn ich sage, ich habe meinen Eltern Geld geklaut.
Ja, ja.
Hab der ein Auto verkauft und bin dann in den Urlaub gefahren oder so.
Ja, ja.
Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber trotzdem, die Situation war, meine Eltern saßen da, ihr Sohn hat alles, was sie 20 Jahre in ihn investiert hatten, war einfach voll daneben, war ging überhaupt nicht. Und das war richtig scheiße. Und natürlich gab es einerseits meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob die dann im Endeffekt gehaftet hätten. für mich. Ich habe ja unterschrieben, wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Aber trotzdem bin ich ja ein Sohn einer Familie. Und es gab natürlich auch mich als Person, der auch einfach am Ende ist. Weil du bist ja ein Mensch und du hast ja Gefühle und du willst eine Freundin haben oder du willst auch mal irgendwann vielleicht irgendwie ein Auto haben oder also einen gebrauchten Golf oder das sind ja Sachen, die meisten von uns haben wollen irgendwann mal. Ja. So einen gewissen Status ist viel gesagt, aber halt mal ein Bier trinken können oder eine Pizza essen gehen oder das sind ja Sachen, die man haben will. Und das war einfach weg. Ja, ich war bedroht von der privaten Insolvenz. Da gibt es ein Minimum, was man dann, ich glaube, weiß nicht, was damals war, 1.000 Euro oder so, was man verdienen darf. Mhm. Alles andere darüber wird gefändet. Man darf keinen Mobilfunkvertrag haben, man darf keinen Mietvertrag haben. Also das ist schon damals zumindest noch sehr, sehr quasi ein Vegetieren. Ja, muss man, was aber auch fair ist, weil ich habe ja von Leuten Geld verloren. Ja, das geht auch nicht. Mhm. Und dann war mein Plan, einfach 6-7 Jahre lang zu studieren, weil ich hatte ja mein Studium abgebrochen, wusste mittlerweile, dass ich einigermaßen intelligent bin, also weil ich ja den ganzen Kram programmiert hatte für diese Firma, für meine Firma, und habe gedacht, okay, dann holst du jetzt einfach in 6-7 Jahren ein sehr langes Studium, machst vielleicht einen Doktortitel und kannst dann wieder normal ins Leben starten.
Stattdessen hast du aber wieder gegründet.
Mhm.
Wie gründet man nach so einer Pleite? Wie geht man da fort? Hat man nicht Angst?
Ich bin ja nie vom Geld, auch heute, das Geld ist für mich ein reines Werkzeug. Ich bin ja nie vom Geld oder von Macht oder sowas getrieben worden, sondern ich bin immer nur von Technologie getrieben worden. Und es gab dann eine neue Technologie, mit der man anders Software entwickeln konnte. Die habe ich entdeckt und wollte die einfach ausprobieren und habe darüber dann eine Software einfach programmiert, obwohl ich noch dieses Thema hatte. Habe aber parallel jemanden gefunden, einen Rechtsanwalt, den ich zufällig kennengelernt hatte, der gesagt hat, droh doch der Bank einfach mit einer privaten Insolvenz und sag, du zahlst denen 100.000 Euro.
Mhm.
Ich dachte, aber ich schulde ihnen ja 1 Million plus Zinsen. Das kann ich machen. Doch, sagte, machst du einen Vergleich. Wie Vergleich? Wie geht das denn? Ganz einfach, Frank. Du sagst denen, die kriegen gar nichts. Oder die kriegen 100.000 Euro. Sag ich, ja, das können die ja nicht annehmen. Sag ich, doch, natürlich können die das annehmen, weil sie können ja ansonsten auch begründen, warum sie entweder gar nichts oder 100.000 Euro bekommen. Naja, und das habe ich dann halt aufgenommen, konnte sogar auf 60.000 Euro runterverhandeln. Und es war natürlich, das war nicht irgendwie so easy, sondern es war ein richtig langer, harter, unschöner Prozess, weil die Zeit gegen mich lief. Und ich auf der anderen Seite zum Amtsgericht musste, damit die 7 Jahre endlich losliefen. Weil solange ich beim Amtsgericht bin, laufen die 7 Jahre nicht. Wenn ich beim Amtsgericht war und private Insolvenz angemeldet habe, konnte ich keinen Vergleich mehr machen, weil dann ist die Insolvenz eröffnet. Das war eine der schlimmsten Spielchen in meinem Leben. Ne? Und dann habe ich einen Vergleich gemacht, habe dann diese Technologie gesehen, dann wieder gestartet, durfte natürlich nicht Geschäftsführer sein, weil was auch korrekt ist, wenn man ich weiß gar nicht, ob es bei einer GmbH ist, wahrscheinlich genau das Gleiche. Auf jeden Fall bei einer AG als Vorstand eine Gesellschaft in die Insolvenz geführt hat. Ich war der Verantwortliche, einer von den verantwortlichen Vorständen, wird automatisch gegen ein Verfahren gestartet.
Mhm.
Da wird geguckt, hat der Geld hinterzogen und so weiter. Was ja, finde ich korrekt. Ja, ich habe mein Unternehmen einfach gegen die Wand gefahren. Und da darf man kein Geschäftsführer, kein Vorstand sein.
Und als du wieder neu gegründet hast und diese Fotosoftware hattest, da hast du ja ein bisschen getrickst, als du wieder Geld gesammelt hast. Ne? Da hast du gesagt, hier ist der Prototyp.
Ja.
So richtig funktioniert hat es nicht, ne?
Nee, der Punkt war, mir hat ja kein Mensch mehr Geld gegeben. Ich bin von der Technologie getrieben rangegangen und dachte, ach du Scheiße, wie kannst du finanzieren? Okay, wir müssen Kunden Vorkasse leisten. Und der Markt ist explodiert. Es war sehr, sehr viel Glück im Timing. Alle wollten diesen blöden Online-Fotoservice haben. Und dann habe ich genau so getan, als wäre die Software fertig. Habe es den Leuten präsentiert. Habe gesagt, okay, 50% Vorkasse. Und habe das Geld genommen, um dann die Software zu entwickeln.
Mhm.
Was rechtlich sicherlich wahrscheinlich sogar nicht korrekt ist, weiß ich nicht. Aber auch da wieder für mich ist immer die Frage, was ist deine Intention?
Mhm.
Habe ich Geld genommen, um mir einen Porsche zu kaufen? Oder habe ich Geld genommen, um das, was sie eigentlich haben wollten, zu entwickeln, habe selber von Cornflakes bei meinen Eltern gelebt und habe einfach Tag und Nacht gearbeitet, um diese Software zu bauen. Dann finde ich das in Ordnung, für mich ethisch, muss jeder für sich definieren. Und ich habe dann auch geliefert. Ich habe dann wirklich, ein Kunde war T-Online und Mediamarkt. ich habe wirklich dann echt eine geile Plattform geliefert, womit die auch dann über Jahrzehnte lang richtig viel Geld verdient haben. Also ich habe dann geliefert. Der Start war sicherlich in der Grauzone.
Aber man sagt ja auch so schön, fake it till you make it.
Ja,
fake it. Von daher...
Catch me if you can.
Genau.
Der geht schon zu weit.
Der war, ja.
Ein großartiger Film. Sehr, sehr. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, ich würde sagen, der ist sehenswert, oder?
Absolut.
Ja, ja. Aber das ist dann auch, das ist halt dann nachher im Graubereich, vor allem, was er nicht mag, ist, wenn man einen auf dicke Hose macht. Also ich bin da nicht hingegangen, hab mir von meinem Vater, weil sowas hat er gar nicht, heute schon, weil ich habe mir meine gekauft, aber eine teure Uhr dahingelegt und habe so getan, als wäre das der Fahrer oder so, sondern ich habe halt mir die Hülle aus dem Leib gepitcht bei T-Online für diese Software. Also ich habe auch nie jetzt so einen auf dicke Hose oder so gemacht, ne, sondern das finde ich auch grausam. Also interessanter Film, aber genau das ist off, Catch Me If You Can. Was ich gemacht habe, ist einfach Geld einzusammeln für eine Softwareentwicklung.
Ja. Was war denn der schlechteste Rat, den man dir gegeben hat?
Ich habe nie verstanden, warum das Wort Ratschlag heißt. Eigentlich ist ja dann ein Schlag. Ich weiß nicht, was der schlechteste war. Ich habe das immer along the way, gab es immer Menschen, die gesagt haben, du darfst das nicht machen, das wird nicht funktionieren, du hast keine Chance bei dieser Frau, auch heute noch, aber bei als wir mal Taxi zum Beispiel finanzieren wollten, haben auch die VCs also natürlich nicht funktionieren und neulich total abgefahren. Also ich mache ja vieles falsch und so, aber da halte ich einen Vortrag vor verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern, erkläre, wie wir das aufbauen und erkläre dann halt auch noch, dass wir gerade Lilium finanziert haben, dass es ein Flugtaxi wird und was da alles passiert. Dann steht irgendwann davon auf und sagt, ey, das ist ja ein totaler Schwätzer. Und er zeigt auf mich. Und ich bin dann sorry, was jetzt? Also es war wirklich off. Und also ich bin vieles, aber kein Schwätzer. Aber einfach nur zeigen, selbst wenn du, egal wie viel Erfolg du hast, egal wie meiner Meinung nach wirklich vernünftig und ruhig du irgendwas erklärst, du wirst immer irgendwelche Hater haben, die dir irgendwelche Ratschläge, Gegenwind oder sowas geben. Mhm. Du musst das reflektieren, weil es ist wichtig, Feedback zu haben, aber du musst halt auch deinen eigenen Weg gehen. Du musst da durchgehen können und sagen, es ist mir egal, wenn er sagt, ich bin ein Schwätzer, oder es ist mir egal, wenn er sagt, du kannst diese Frau nicht von dir überzeugen oder du wirst keine Finanzierung finden. Ich habe mir das angehört, deine Argumente habe ich durchdacht, aber ich sehe es anders und deswegen gehe ich weiter. Also das als Info, egal wie hoch man kommt, wo man steht, diese schlechten Ratschläge, diese Hater, die werden immer bei euch bleiben. Die werdet ihr niemals los.
Jetzt bist du Investor und ich kann mir gut vorstellen, dass man es hin und wieder mal bereut hat, irgendwo nicht investiert zu haben. Gab es da mal so einen Punkt, wo du dich geärgert hast und dachtest, ach scheiße?
Ja und nein. Money-wise, also vom Return ist es sicherlich ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ja da noch nicht investiert und mir ist viel wichtiger, dass ich meinen Prinzipien treu bleibe und dass ich ein Framework habe, was immer funktioniert. Weil nur dann kann ich langfristig erfolgreich werden, ist meine Überzeugung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Lucky Shot und da einen Lucky Shot habe, mag auch mal funktionieren. Aber man muss ein Framework haben. Also was ist genau mein Ansatz zu investieren? Und ich habe zum Beispiel nicht in Airbnb investiert, obwohl ich es hätte in einer gewissen Phase tun können, nicht als Seed-Investor, aber später. Mhm. Weil ich der festen Überzeugung war, dass es nicht gut ist, wenn Leute ihre Wohnung vermieten, weil die dann vielleicht zerstört werden von Leuten, die man gar nicht kennt. Und damit habe ich total Unrecht behalten. Das ist einfach, das ist Schwachsinn, das funktioniert.
Die haben auch lange darunter gelitten. Also viele Leute die haben mit Matratzen bei den Freunden geschlafen, haben nach Leuten gesucht, die ihnen Geld geben, weil jeder gesagt hat, nee, da macht doch jeder die Wohnung kaputt. Das ist auch der erste Gedanke, den man da hat tatsächlich. Und heute völlig normal so.
Ja, und deswegen habe ich gedacht, das Ding wird nicht so funktionieren. Es gibt auch ganz viele andere Dinge, wo ich das gedacht habe mit meinem eigenen. So ist der Markt, so ist der Ansatz, so ist das. Ich glaube da nicht dran, deswegen habe ich nicht investiert. Mhm. Aber trotzdem kann es ein riesen Erfolg sein. Darüber ärgere ich mich nicht. Das passiert, das wird mir sehr, sehr häufig passieren. Worüber ich mich ärgern würde, ist, wenn ich meine Prinzipien verlasse.
Mhm. Ist dir das schon mal passiert?
Ja, absolut. Also ein Beispiel ist sehr interessant, also da habe ich es nicht gemacht, aber Kryptowährungen. Mhm. Kryptowährungen sind unfassbar stark gestiegen, also Bitcoin war fast bei 19.000 Dollar, oder war sogar 19.000 Dollar. Und wir haben das beobachtet, weil das ja, wir verstehen die Technologie dahinter und haben gesagt, das ist ja Blödsinn. Also das ist ja die Marktkapitalisierung dahinter entsteht kein Wert und da ist nichts drin. Und waren dann kurz davor, weil es das so verrückt gemacht hat, dass das Ding immer weiter stieg, gesagt, okay, jetzt packen wir auch 1 Million rein. Ist zwar Schwachsinn, aber wir machen hier mit. Also es kann nicht sein, dass alle reich werden, nur wir nicht so ungefähr blöd gefühlt. Also ja. Wir haben es glücklicherweise nicht gemacht, worauf ich auch sehr stolz bin, weil wir eben genau das gemacht haben. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und gesagt, pass auf, was ist der Wert hinter dieser Währung? Wie funktioniert die? Was ist Ding? Und manchmal waren wir uns nicht Prinzipien treu. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch persönlich in Ether investiert. Ich darf hier keine Anlagetipps geben. Ich persönlich habe in Ether investiert, weil ich glaube, dass es eine Plattform ist, die funktioniert, weil immer mehr Leute auf dieser Plattform aufbauen. Sie hat eine USP, nämlich diese Smart Contracts. Sie hat einen guten Kopf, Vitalik, der das Ding nach vorne bringt. Und aus all diesen Dingen sage ich das gut. Wenn jetzt Ether morgen 50% der Währung verliert, ist mir das scheißegal. Weil ich langfristig einen Plan habe. Ich hätte ein Problem damit, wenn Vitalik abtritt oder wenn auf einmal eine andere Plattform ist, die mehr Adaption bekommt. Dann werde ich panisch. Aber ob ein Preis mal rauf oder runter geht, ist mir total egal, weil ich dieses Framework habe, dieses Gedankenmodell, warum ich da investiert habe. Das ist der Unterschied zwischen also strategischen Investments und irgendwelchen Wetten. Ja? Also irgendwie, ich versuche irgendwie im Trade irgendwas zu holen. Das ist grausam, das ist überhaupt nicht mein Weg. Deswegen habe ich sicherlich viele Chancen verpasst. Und für mich ist es total gut, solange ich meinen Prinzipien treu bleibe.
Bereitest du junge Gründer darauf vor, dass sie scheitern könnten? Und wenn ja, wie machst du das dann? Bist du knallhart?
Auf jeden Fall. Also jeder, der bei uns Investment bekommt, weiß Bescheid, auf was er sich einlässt. Er weiß, dass er scheitern kann. Er weiß, dass wir den Stecker ziehen werden, wenn wir sehen, dass das Ding nicht funktioniert. Wir werden es natürlich ein paar Mal probieren. Wir finanzieren auch wirklich, glaube ich, relativ großzügig nach. Aber wenn wir irgendwann sehen, das geht hier nirgendwo hin, dann ziehen wir den Stecker und das kommunizieren wir, glaube ich, hoffentlich sehr ehrlich.
Warum glaubst du denn, ist es gerade in Deutschland ein Problem, dass über Scheitern nicht gesprochen wird und vor allem das Scheitern als so negativ? Du hast gesagt, man soll es nicht feiern, das verstehe ich auch, man soll daraus lernen, absolut. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es hier, die Leute gucken einem schon fast gerne dabei zu, wenn man scheitert. Und die haben auch nicht diese Fantasie, wenn man... Also in Bayern bei uns heißt es, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Ja.
Ja. Und beim Flugtaxi musstet ihr euch ganz schön viel Mist anhören. Also die Reaktion war ja, da wurde sich so lustig darüber gemacht. Und ich frage mich, ob das nicht bezeichnend für Deutschland ist. Diese Einstellung, das ist ja lächerlich, weil sie es nicht kennen. Weil sie nicht die Fantasie haben und nach vorne denken.
Ja, das ist ein Problem, dass die Deutschen erstmal, oftmals nicht alle, aber einige wirklich sagen, das kenne ich nicht, was soll das denn? Das gleiche beim Raketenprogramm, das gerade vorgestellt wurde. Das war sicherlich grafisch wirklich schlechtstmöglich gemacht.
Ja.
Da.
Ja.
trotzdem, 700 Millionen Euro in Raketentechnologie zu investieren, ist für uns sehr wichtig und noch wichtiger als Kita-Plätze, weil wenn wir nicht führend in der Technologie bleiben, wird es gar keine Kita-Plätze mehr geben. Das heißt, die Deutschen sind schon auch eher Neider und wenn ich sehe, was ich alles, meine Mutter liest das dann manchmal irgendwo und zeigt mir das und dann sage ich, aber guck mal, der schreibt ja, dass du da das, Mom, lass sie haten, also das wird, ist immer, passiert immer und das in den USA glaube ich nicht so, das ist mehr positive spirit, das ist mehr, also und wenn ich einen Fehler mache, ist das ja okay, kann man sagen, aber so dieser Neidfaktor ist schon,
Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Keine Ahnung.
Hast du ein Vorbild?
Definitiv. Elon Musk ist sicherlich der perfekte Gründer und Macher, so in Reinform. Wie er kommuniziert, so impulsiv aus dem Pfad ins Büro zu sagen, take the company private, das finde ich nicht gut. Aber so als Typ, wie intelligent, wie stark er in der Execution ist, wie groß seine Visionen sind. Das ist schon ein ganz großes Vorbild für mich. Da kann man sehr, sehr viel von lernen.
Ja, viele meiner Zuschauer und Zuhörer sagen, ja, das ist ja schön und gut, folge deinen Träumen und so weiter. Aber manche wissen gar nicht, was ihre Träume sind. Die finden das gerade noch heraus, aber leiden da unglaublich drunter, nicht zu wissen, was ihre Aufgabe ist. Hast du einen Tipp für Menschen, die orientierungslos sind?
Also ich glaube, erstmal waren wir alle irgendwann mal orientierungslos. Selbst ein Steve Jobs ist irgendwie durch Indien gereist und hat irgendwie Yoga gemacht oder viel Dope wahrscheinlich auch geraucht. Das ist nicht schlimm. Aber irgendwann, da ist die Frage der Geduld, muss man es dann finden. Und wenn man es nicht findet, muss ich einfach sagen, dann mach mal. Dann bau doch mal eine Website und guck, ob du einen Online-Store machen willst. Oder dann mach doch deine Surfschule mal am Wochenende aus, indem du halt 4 Bretter dir von Kumpels leihst und dann die ersten Leuten da die Surfstunde anbietest oder was auch immer. Mach mal was und dann siehst du, okay, hat nicht richtig Klick gemacht, ist nicht meine Passion, aber einfach mal in der Breite einfach machen. Ich weiß nicht, wo ich hin will, das ist grundsätzlich okay. Man kann dann vielleicht dann sogar wirklich auch wie so ein Steve Jobs mal ein halbes Jahr nach Indien gehen, was immer die Möglichkeiten sind, oder sonst wohin, ja, und einfach mal wirklich sagen, ich bin raus und ich will einfach reflektieren. Aber irgendwann musst du es dann machen. Irgendwann, und wenn du dann sagst, ich habe es nicht gefunden, dann musst du einfach was anderes machen. Dann musst du mal das machen und mal das machen, aber machen. Nicht auf dem Sofa sitzen. Und dann kannst du immer noch sagen, ey du, ich habe jetzt 3 Konzerte veranstaltet, es hat nicht so funktioniert oder kickt mich nicht. Dann ist okay, aber erstmal bitte was machen und nicht einfach.
Aber das setzt ja auch wieder die Bereitschaft voraus, zu sagen, okay, ich bin auch bereit zu scheitern, weil das ist, wenn man ein Amateur ist dann und ausprobiert, und die Leute haben ja so eine große Angst davor, dass sie es dann gleich lassen.
Ja, gut. Ja. Also wer mit Scheitern ein Problem hat, hat ein Problem im Leben. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich sehe, wie oft ich scheitere, das ist wahrscheinlich jeden Tag. Also, weil natürlich, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also wir machen natürlich auch echt viele gute Entscheidungen, wir bewegen wirklich auch manchmal unfassbar große Dinge. Aber ich mache einfach richtig viele Fehler und ich finde das nicht cool. Nochmal, ich finde cool, das ist nicht cool. Ich ärgere mich darüber tiefgehend. Ich versuche jeden Tag besser zu werden. Aber ich mache Fehler. Mhm. Ich weiß aber auch, dass wenn ich mich so langsam bewege, dass ich keine Fehler mehr mache, dass ich dann auf jeden Fall verloren habe. Mhm. Also heute ist ein Tages... Fehler. Ich habe im Flugzeug geflogen, stecke vorne mein Notebook in diese Tasche und weil ich zu spät bin, fange ich mein Interview an, als wir gelandet sind, bin in meinem Interview, renn raus, vergesse mein Notebook. Genau, also jetzt kein Megadrama, ich hoffe, das wird irgendwie gefunden, aber auch da ist wichtig, wie geht man denn mit sowas um? Jetzt kann ich ja den ganzen Tag schlecht gelaunt sein. Ich glaube, du erlebst mich, bin ich schlecht gelaunt, ich weiß nicht, wo mein Notebook ist. Eine der wichtigsten Dinge, wir alle fallen hin. Die einzige Frage ist, wie du damit umgehst. Das macht den Unterschied zwischen, ich habe ein gutes Leben und ein schlechtes Leben. Wir alle haben Probleme, wir alle fallen hin. Wie gehst du damit um? Und das ist auch das Gleiche mit, ich mache es nicht, weil ich dann Angst habe zu scheitern. Das ist nicht akzeptabel. Also das ist, wir alle scheitern mal. Mhm. Nimm's und fertig und dann machst du das Nächste.
Ja. Zum Abschluss habe ich 2 Glückskekse. Du musst sie nicht essen, aber such dir gerne mal einen aus.
Ich nehme diesen hier. Mhm. Wir machen den beide auf?
Ja.
Meiner ist leer. Ah, nee, doch nicht.
Du hast keine Zukunft.
Keine Zukunft, genau.
So, was hast du?
If you want to be successful in this world, you have to follow your passion, not a paycheck.
Ist ja auch so ein bisschen deine Philosophie. Du sagst oft, du machst es nicht wegen dem Geld. Jetzt sage ich mal ganz provokativ, naja, wer so viel Geld hat, der sagt das so einfach.
Ja.
Was ist denn dein Why?
Ich liebe es, mit großartigen Menschen, die intelligenter sind als ich, besser sind als ich, zu arbeiten und von denen zu lernen und mit denen Sachen zu bauen und denen durch meine Erfahrung, mein Netzwerk zu helfen, großartige Dinge zu bauen. Das ist einfach das, was ich mache. Meine Frau hat mal gesagt, als ich im Corporate gearbeitet habe, weil ich ein Unternehmen an Corporate verkauft hatte, dass das Leuchten in meinen Augen erloschen war, weil ich einfach in diesen Meetings, Excel-Tabellen, alles absegnen lassen musste, bin ich einfach wirklich bin ich kaputt gegangen. Ich bin ein Typ, ich muss machen, erstellen, schaffen, mit anderen zusammenarbeiten, das ist das, wer ich bin. Und fair enough, heutzutage zu sagen, ja Frank, du bist ja ein geiler Typ, weil du hast ja so viel Kohle, Glaskohle, scheißegal. Ist aber nicht ganz richtig. Es war mir auch egal, als ich überhaupt keine hatte. Es war mir auch egal, sogar Schulden zu machen, Hauptsache das Unternehmen geht weiter. Da habe ich mich überhaupt nicht an meiner persönlichen finanziellen Situation bereichert, sondern mir war es immer schon egal, ob ich reich oder arm war, mich interessiert es nicht. Mhm. Was steht auf deinem Keks?
Bei meinem steht, a winner is just a loser who tried one more time.
Genau, versuch's wieder und guck mal, du hast ja ganz kluge Kekse mitgebracht. Wo hast du die denn her?
Ich habe die selber gemacht.
Achso. Ja, ich dachte, weil normalerweise haben die nicht so ein hohes Niveau.
Ja, siehst du mal. Das nehme ich mal als Kompliment.
Also hast du selbst gebacken?
Nee, oh Gott, da übertreibst du jetzt.
Ach so, du hast die so reingestört.
Ja, ja. Ey. Ich muss dann immer ganz viele kaufen tatsächlich, weil es ist sehr schwer, die rauszufrieseln erstmal. Und das Schlimme war, heute war in diesem schwarzen Keks, der Originalkeks hatte drinnen, sei auf gar keinen Fall du selbst. Das ist ein bisschen schlecht, weil deine Mutter sagt natürlich vor so einem Interview, sei einfach du selbst. Und dann liest du das und denkst, ach du große Scheiße. Jo, eine Frage habe ich noch. Wer glaubst du, würde denn gut zu Scheitern für Anfänger? Wer glaubst du, kann gut über Scheitern sprechen? Von wem können wir noch etwas lernen?
Ich glaube, alle, die Großartiges erreicht haben, weil keiner von denen, die ich kenne, ist dorthin gekommen, ohne richtig bitter, bitter, böse gescheitert zu sein. Das heißt, wenn du mit erfolgreichen Menschen sprichst, haben die alle sehr intensive Scheitergeschichten.
Ja, das stimmt. Ich frage mich nur manchmal, ob es nicht für den Zuschauer interessanter wäre, auch mit jemandem zu sprechen, der sich in dem Loch gerade befindet, weil es ist im Nachhinein doch leichter.
Leichter.
Und die meistgestellteste Frage bei uns ist, wie komme ich dann aus diesem Loch raus? Weil mir sagt jeder im Nachhinein, wie es gelaufen ist, aber keiner sagt mir, wie habe ich mich da rausmanövriert? Weil ich glaube, auch psychisch macht das sehr viel mit einem. Und auch körperlich. Also
Total. Und das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Wirklich, glaube ich, im Detail, wie ich mich gefühlt habe, was mein Körper gemacht hat und so weiter und wie ich da rausgekommen bin. Das beschreibe ich. Und da muss ich sagen, stell dich ans, wie heißt das, also dieses Amt, wo man Insolvenzantrag stellt und dann wirst du die Leute treffen und musst du gucken, wen du einladen darfst.
Ja, 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 absolut. Ich bedanke mich.
Vielen Dank.
Und hoffentlich noch einen stressfreien Tag und ich hoffe, dein Laptop. Ach so, und wir müssen natürlich noch Bücher verlosen.
Ach so, ja, genau.
Ja, die Zuschauer dürfen 10 Stück haben wir für euch. Und mein größter Investor, meine Mutter, da müssten wir eins unterschreiben, wenn es geht.
Ja.
Weil die hat sich fast mehr als ich gefreut, als ich ihr erzählt habe, dass ich heute mit dir quatschen kann. Und sie ist meine größte Unterstützung und deswegen wäre das ganz ein Traum.
Hinterlasst doch einfach einen Kommentar, warum ihr dieses Buch lesen wollt, weil ihr gerade in einem tiefen Loch seid und mal lesen wollt, wie es wirklich war, rauszukommen. Oder einfach nur, weil ihr, wie im letzten Kapitel beschrieben, über die Zukunft lesen wollt. Hinterlasst das in den Kommentaren und dann werden 10 Gewinner ausgewählt.
Super. Dankeschön. Perfekt. Das machen wir so.
Super.
Viel Glück. Danke dir.